Jetzt.
Herzlich willkommen zu dem Podcast Geteilt Vereint. Ich habe einen großartigen Gast heute, Jutta Almendinger. Wir beide kennen uns schon das eine oder andere Jährchen oder vielleicht sogar Jahrzehnt, keine Ahnung.
Ich würde auch sagen Jahrzehnte.
Genau, weil wir beide schon ein bisschen älter sind. Jutta ist Wissenschaftlerin und hat sehr viel dazu beigetragen, dass Gleichberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland vor und nach der Revolution, würde ich sagen, ein wichtiges Thema ist. Sie ist eine öffentliche Person, sie war lange Präsidentin des WZB, so kennen sie auch alle. Sie hat immer wieder klar gemacht, dass die Frage von Verbindung von Beruf und Familie ein zentrales Thema ist und gesellschaftlich, ökonomisch und überhaupt wahnsinnig wichtig. Sie ist uns manchmal echt auf die Nerven gegangen in der Politik und das war gut so, weil sie immer gesagt hat, ich lasse da nicht locker, ihr müsst weitermachen und ich habe jetzt nochmal eine Studie gemacht und übrigens ist dabei Folgendes passiert. Im Vorgespräch für den Podcast haben wir darüber gesprochen, dass sie überzeugte Protestantin ist und gleichzeitig aber auch am Vatikan tätig. Das ist ein Wissen, was ich bisher nicht hatte. Das finde ich total spannend. Vielleicht sprechen wir darüber später. Herzlich willkommen, liebe Jutta.
Danke für die Einladung. Und eine ganz, ganz kleine Korrektur. Ah,
ich habe doch nicht alles richtig gemacht.
Nee, also in manchen Gremien werde ich nicht mehr als Wissenschaftlerin eingeladen. Das ist mir sehr auf die Füße gefallen, zum Positiven kann ich sagen. Weil beim Wissenschaftsrat hat man eigentlich nur zwei Amtszeiten und dann ist man gesperrt für das ganze Leben. Mhm. Als ich jetzt gefragt wurde, ob ich das zweite Mal bereit wäre, in den Wissenschaftsrat zu gehen, wunderte ich mich von daher und dachte tatsächlich an einen Protokollfehler. Ich war dort vor 20 Jahren und dachte also, naja, sowas vergisst man auch im Bundespräsidialamt, der Bundespräsident beruft. Ja, ich habe dort auch angerufen und sagte, da ist irgendwas falsch. Und dann wurde mir, zunächst mal wurde, ja, hat man sich entschuldigt und dann hat man sich korrigiert und sagte, ja, Sie sind jetzt ja auch keine Wissenschaftlerin mehr, Sie sind im Wissenschaftsrat als Person des öffentlichen Lebens.
Bis bald.
Und das hat mir also eine zweite, oder ich kann jetzt sagen,
Karriere.
Eine dritte Amtszeit eingebracht. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich jetzt eine der wenigen bin, die den Wissenschaftsrat über so viele Jahrzehnte im Innenleben vergleichen kann. Mhm. Das macht mir großen Spaß.
Großartig. Ja, vielen Dank. Also du bist Wissenschaftlerin und eine persönliche, das Person des öffentlichen Lebens
auch. In der Meinung anderer.
Das bist du auch. Also das bist du auch. Das und zwar, weil du nie den Mund gehalten hast. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig für dieses Land, aber eben auch für Politik und wie ich weiß auch für die Wissenschaft. Jutta, du hast dich auch mit Ost und West beschäftigt. Und ich würde dich gern einmal fragen, also meine Geschichte ist ja so ein bisschen, ich war Teil der Bürgerrechtsbewegung, dann Revolution und dann bin ich in die Politik gekommen und hatte kleine Kinder und so und fand das alles ganz normal und selbstverständlich. Meine Eltern waren selbstständig, das hieß, meine Mutter und mein Vater sind nachmittags um 14 Uhr losgefahren, weil die Tanzlehrer waren. Das konnte man natürlich nur nachmittags und abends machen. Und ich fand es total selbstverständlich, dass mich irgendjemand betreut hat. Und meine Kinder fanden es, glaube ich, auch selbstverständlich. Und dann bin ich in den Bundestag gekommen, 98, und traf halbes, dreiviertel Jahr später eine Journalistin, die sagte zu mir, und wie gehen Sie mit dem Vorwurf der Rabenmutter um? Und ich kannte das Wort nicht, ich wusste nicht, was gemeint ist und ich kannte diesen Vorwurf nicht. Und es hat irgendwie fast 10 Jahre gedauert, nach 89 bis 98, dass ich verstanden habe, es ist ein Problem scheinbar. Kannst du erzählen, warum das ein Problem gewesen ist und warum in Westdeutschland immer noch Frauen gefragt werden, wie geht's Ihnen denn mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Ich fange mal von hinten an. Mhm. Ich wurde nämlich gerade vor 2 Wochen wieder dieses Rabenmutterphänomens sozusagen bezichtigt. Und zwar, weil ich jetzt eine Rabengroßmutter sei. Also es war im Zug.
Du hast Enkelkinder?
Ich sitze da immer, das kommt gleich.
Ja.
Ich saß im Zug und arbeitete und 2 ältere Personen gegenüber sagten, ja, also was arbeiten Sie denn so viel? Dann sage ich, ja, ich halte jetzt gleich einen Vortrag, möchte mich auf den noch vorbereiten. Und dann sagten sie, aber dann gehören Sie auch zu diesen Rabengroßmüttern. Und dann sagte ich, ja, was sind denn Rabengroßmütter? Naja, man weiß ja schon, dass die Jüngeren jüngere Generation auf die Großeltern angewiesen ist, dann sage ich ja vielleicht, ich selbst habe überhaupt noch gar keine Enkelkinder. Dann sagte man mir, ja, aber man weiß, ihr Sohn ist doch 32. Dann sage ich ja, also ich werde jetzt nicht irgendwie in die Familienplanung, die existiert, aber noch ein bisschen auf sich warten meines Sohnes. Ja, werden Sie dann dieses Kind betreuen? Dann sage ich, also mit Sicherheit nicht Vollzeit. Also da wurde das zweite Mal in meinem Leben mir sozusagen dieser Vorwurf der Rabenmutter gemacht. Und beim ersten Mal kann ich eigentlich nur eine ähnliche Geschichte erzählen, aus einem ganz anderen Hintergrund als du. Ich war ja sehr, sehr lange in den USA. Mhm. Ich habe in den USA studiert. Ich habe in Harvard studiert und selbst dort, kann ich sagen, war ich doch von Professorinnen umgeben, die auch aufgrund von anderen Sozialgesetzgebungen in den USA ihre Kinder schon als Säuglinge mitnahmen. Also so etwas wie Elternzeit, Elterngeld kennt man in den USA gar nicht. Und ich fand das das Allernormalste, dass man auch Kleinstkinder mitnimmt.
Mein Sohn hat auf dem runden Tisch geschlafen übrigens.
Und ich fand das auch extrem erfrischend, dass im Vergleich zu meinen Studierendenjahren hier es nicht so eine Einbahnstraße war, dass man immer die Studieninhalte mit nach Hause nahm, sondern auch dieses Zuhause an die Universität kam, weil das die Akzeptanzen erhöht hat, weil es so einen Blick auf den ganzen Menschen eröffnete. Und in den USA war ich ständig zu Gast bei meinen Professorinnen und auch bei meinen Professorinnen. Das waren offene Türen, so wie die Universitäten offene Türen hatten, so auch zu Hause. Sodass ich dann, als ich die Professur in München bekam, das war 1992, 1994, wurde dann im Januar mein Sohn geboren. Eigentlich da besten Mutes wieder zurückkam, nachdem Ulrich Beck, mein geliebter Professor an meiner Seite, es war eine gemeinsame Berufung von ihm und mir, im siebten Monat sagte Jutta, also der Urlaub hat ja gut getan, da hast du ja ein bisschen zugelegt und mir so über den Bauch streichelte. Und ich dann sagte, ja, ich bin schwanger, was er gar nicht verstanden hat. Und ich war tatsächlich die erste Frau an der LMU, die als Professorin schwanger wurde.
Krass.
Also wir waren sowieso nur, ich glaube, damals unter 10% Frauen. Ja. Aber ich war die Erste, die als Frau ein Kind bekam. Und ich war so etwas von stolz, dass ich da im Februar wieder zurückkommen kann. Meinem Sohn ging es prächtig, mir ging es prächtig. Meine Mutter war dann gerade verrentet und ist dann da mit. Und wir sind dann von Bremen, wo wir wohnten, nach München gefahren. Und in München, in Bremen hatte ich eine Kinderfrau. Und das ging alles bestens. Nur die Studierenden fanden das mehr als erklärungsbedürftig und die Männer um mich herum auch. Und es war schon so, dass sie mir eine harte Zeit gaben. Also es war nicht so, dass das Brüllkind die Vorlesungen gesprengt hat. Ja. Der war da ruhig in seinem Dings gesessen. Ja. Es war für mich einfach wegen des Stillens. Und es ging nicht nur von Männern aus. Es waren auch viele, gerade junge Frauen in München, die das also als ein absolutes No-Go verstanden und mich der Rabenmutter bezichtigten, ein Wort, welches dann in Amerika, also ja, du hast es jetzt ja so schön Ost-West erzählt, ich kann da andere Kulturen mit reinnehmen und tatsächlich ist ja dieses Wort der Rabenmutter in anderen Kulturen, auch wenn man jetzt nach Frankreich gehen würde, also vollständig unbekannt und wird auch nicht übersetzt. Es gibt es auch heute noch, vielleicht dazu abschließend, eine schöne Untersuchung. Ich arbeite ja viel mit Lena Hipp zusammen, die viele Unternehmen gefragt hat mit Initiativbewerbungen, wen man einstellen würde. Und dann war es einmal eine Frau mit 2 Monaten Elternzeit und einmal mit 12 Monaten. Mhm. Und tatsächlich haben viel mehr Frauen mit 12 Monaten eine Einladung bekommen zu einem Bewerbungsgespräch als Frauen mit 2 Monaten.
Ja, obwohl das die heißt, eigentlich ja dem Arbeitsplatz viel besser zur Verfügung steht,
obwohl ökonomisch die, betrachtet. Obwohl die natürlich wesentlich, also man wirft ja Frauen mit 12 Monaten, da mache ich auch ein Fragezeichen drunter, dass die dann dequalifiziert sind, dass sie nicht mehr so sich diesem Arbeitsleben da anpassen, Erwerbsarbeitsleben anpassen können. Und wenn man dann mit diesen Personalern gesprochen hat und gefragt hat, ja, wieso kommt das denn? Und dann sagten die, na ja, also wir müssen ja immer an das Team denken und vielleicht sind diese Frauen mit 12 Monaten doch ein bisschen überambitioniert, ja. Und ob
mit zwei Monaten?
So, mit zwei Monaten, Entschuldigung. Ja. Die mit den zwei Monaten zu überambitioniert wollen, zu viel, sind ein bisschen kiebig und also das passt nicht so.
Und bei Männern ist es aber mit den zwei Monaten jetzt nicht so das Problem?
Bei Männern war erstaunlicherweise der Unterschied zwischen 2 und 12 Monaten überhaupt nicht sichtbar, aber das erklären wir damit, dass es ja sehr wenige Männer gibt, die 12 Monate überhaupt Elternzeit nehmen. Es nimmt ja nur nicht mal jeder zweite Vater. Ich glaube, im Moment sind wir bei 46% der Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen. Und die nehmen dann meistens sehr spät Elternzeit, was dann zumindest am Wissenschaftszentrum und am IAB, welches ich vorher geleitet habe, der Bundesagentur für Arbeit, andere Probleme hervorruft. Weil wenn man dann so mit diesem 10- und 11-monatigen süßen Baby dann kommt, dann fährt man ja oft gemeinsam auf Reisen und dann hat man so diesen netten Impuls, Postkarten an das Institut zu schreiben. Und dann bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entweder keine Kinder bekommen können oder keine Kinder wollen, diese heilige Familie da ja alles freudig toll, Berge, Seen im Hintergrund.
Und saubere
und Fragen. Kinder. Ja, und fragen dann, und das ist eine gerechtfertigte Frage, wie kann es denn sein, dass Kinder so ein Sabbatical tatsächlich erlauben, während wir gar keine Möglichkeit haben, ein Sabbatical zu bekommen, sodass wir tatsächlich am WZB dann Sabbatical-Lösungen auch für beispielsweise lesbische Paare eingeführt haben, die natürlich andere Voraussetzungen hatten, aber das hat mir sehr, sehr eingeleuchtet. Das sind dann solche, das hatte ich nicht im Blick, dass das so etwas dann kommt, aber ich kann das sehr gut verstehen.
Also wir hatten das, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, mit einer Freundin in der Politik, die immer gesagt hat, ich habe keine Kinder, ich werde auch keine kriegen, ist so, auch wenn sie sich das nicht gewünscht hat und sagte, aber ich musste immer überall, wo ich war, dann arbeiten, wenn die Eltern von sich gesagt haben, jetzt müssen wir aber frei, weil es sind Ferien und es ist irgendwie alles kompliziert und die Großeltern können nicht und so. Und sie hat auch immer gesagt, ich finde es okay, aber ich würde ungern auch noch dafür beschimpft werden, dass ich keine Kinder habe oder komisch angeguckt werden oder gesagt bekommen, ihr müsst mehr Steuern zahlen, weil ihr kinderlos seid. Auch diese Debatte
natürlich, ganz kennen wichtig. Wir ja. Absolut, die kommt auch wieder hoch. Die kommt wieder hoch. Und ich sehe das auch so. Und da möchte ich dann noch mal auf den Anfang von unserer kleinen Unterhaltung zurückkommen. Das war natürlich auch in den USA anders. Weil wenn man einen Blick hat hinter die Kulissen und wie so ein Familienalltag aussieht, erhöht es natürlich unglaublich die Akzeptanz, dann auch mal in solchen Zeiten einzuspringen, weil man sieht, das ist keine Lifestyle sozusagen Sache, sondern das ist verdammt harte Arbeit, die man da zu Hause zu leisten hat.
Du hast dich ja mit dem Ost- und West-Thema diesbezüglich auch beschäftigt. Würdest du sagen, dass die Tatsache, dass mehr ostdeutsche Frauen für sich gesagt haben, selbstverständlich wollen wir arbeiten, das ist was ausgetragen hat für die gesamte Bundesrepublik? Also als ich im Bundestag kam, gab es ja eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Es gab diese, die Transformation war so weit gekommen, dass die Arbeitslosigkeit erstmal immer höher wurde. Dann gab es auch diese Hartz-Reform und sowas, die auch hervorgegangen sind bei vielen Fehlern, die gemacht worden sind, aus diesem Leiden, dass wir jeden Monat immer höhere Arbeitslosenzahlen hatten. Und dann gab es immer das Ost-West-Thema. Also so nach dem Motto, der Osten ist aber auch das Problem. Und dann gab es ein Unterproblem im Osten, nämlich, dass die Frauen, Formulierung wissenschaftlich, eine sehr viel höhere Erwerbsneigung haben als in Westdeutschland. Und das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich gesagt habe, Moment mal. Also dass die Frauen sagen, wollen auch weiterhin selbstverständlich arbeiten. Wir stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und wir versauen euch damit dann auch gerne die Statistik. Das bedeutet schon was gesellschaftlich. Also das vielleicht noch einmal an dich als Nachfrage, und wenn man das ins Heute dann transferiert, dann stelle ich meine zweite Frage an die Wissenschaftlerin.
Ja, also ich meine zunächst mal, dieses Wort der Erwerbsneigung ist niemals ein Wort, welches ich benutzen würde, weil wir ja doch Strukturen haben, die aus dieser Neigung eine Pflicht machen, ehrlicherweise. Und wir haben so viele Befragungen gemacht, wo wir Personen, Familien über den Lebenslauf beobachtet haben, wo viele junge Männer sagen, natürlich wollen wir uns partnerschaftlich beteiligen und die Frauen auch, also da achten wir sehr stark drauf und so. Und wenn dann die Kinder da waren, naja, dann wird sich an den Tisch gesetzt und es wird sich halt die Frage gestellt, wer bezieht Elterngeld? Und es ist klar, dass Männer im Durchschnitt doch die 3-4 Jahre älter sind als Frauen, dass diese 3-4 Jahre wenn in diesem Alter sehr viel ausmachen, weil sie dann auch noch eher in Männerjobs sind, die besser bezahlt werden. Und da ist es eine vollkommen rationale Wahl, dass beispielsweise das Elterngeld von der Frau genommen wird, weil es das Haushaltseinkommen weniger reduziert. Dazu kommt natürlich noch diese ganze Frage des Ehegattensplittings, der kostenlosen Mitversicherung. Dann kommen die ganzen Probleme infrastruktureller Art dazu und dann Frauen zu sagen, sie haben eine Neigung, wenn das auch finanzielle Notwendigkeiten da sind. Das finde ich schon perfide. Ja. Also das dazu. Wir sehen vielleicht ein paar Zahlen und dann die Antwort. Wir sehen ja nach wie vor, dass sich die Kulturen von Frauen, Erwerbstätigkeit in Ost und West sehr deutlich unterscheiden. Wenn wir den Gender Pay Gap beispielsweise nehmen, so existiert er faktisch nicht, der ist bei 2% im Osten, im Westen.
Du musst ganz kurz erklären, was das ist, weil nicht alle.
Das ist der Unterschied, den Frauen und Männer pro Stunde bekommen. Dann kann man natürlich sagen, 16% ist das in Westdeutschland. Das ist ja riesig. Natürlich macht man dann meistens so Rechen, Akka-Kalabra. Und tut so, als Frauen und Männer im gleichen Job sind, als ob sie nicht unterbrechen würden. Also man macht eigentlich aus einem Frauenleben ein Männerleben und dann werden es aber immer noch 6-7% Unterschied sein. Das hat ja da nichts mehr mit der Realität zu tun, weil die Frauen leben anders sind, als die Männer leben nach wie vor. Aber das ist in Ost und West vollkommen unterschiedlich. Ja? 16% hier, 2% dort. Wenn man dann die Rente nimmt, die ja doch bei Frauen oft bis zu 30, vielleicht teilweise sogar über 30 Jahren bezahlt wird, beziehen Frauen im Osten sogar eine leicht höhere Rente als Männer, während Frauen im Westen eine sehr, sehr niedrigere Rente als Männer beziehen und von daher könnte man ja ableiten, dass Westdeutschland alles tut, sage ich jetzt mit Absicht dreimal, um sozusagen den Osten hier zu kopieren, ja, und diese Selbstverständlichkeit zu implementieren, die Rahmenbedingungen zu implementieren. Aber davon kann ja gar keine Rede sein und es ist ja nachgerade jetzt aus meiner Sicht positiv, dass das so ein Bereich ist, wo man trotzdem das Leben weiterlebt und in so einem geteilten Zweiland ist.
Ja, geteiltes Zweiland haben wir ja in verschiedener Hinsicht. Also diese Geschlechterfrage bleibt, also auch weil die jungen Frauen ja irgendwie ganz klar haben, selbstverständlich wollen sie arbeiten und viele kehren zurück, weil sie sagen, jetzt war ich irgendwie in Westdeutschland unterwegs, habe ein bisschen Karriere gemacht, weil den Job habe ich im Osten nicht gefunden. Aber jetzt kommen Kinder und sowas und mit den Strukturen und auch mit der, ich sage jetzt mal, Ideologie, die mir da entgegenkommt, das will ich einfach nicht. Und die kehren zurück und sagen, da ist noch die Kita da, da ist noch die Ganztagsbetreuung in der Schule selbstverständlich, da findet es niemand komisch und außerdem wohnen dann oft auch die Großeltern da, wenn es wirklich hart auf hart
geht. Genau, es kehren leider zu wenige zurück, sodass wir dieses Männerproblem da haben im Osten. Aber viele kehren zurück, aber selbst jene, die nicht zurückkehren, halten hier und das finde ich sehr erstaunlich, dass obgleich sie andere Strukturen in West und Ost haben, die Strukturen, die sind ja die gleichen, dass die Kultur sich ja mittlerweile über drei Generationen halten und dass Frauen im Osten einfach viel klüger sind, so muss ich das sagen, weil sie das Leben von hinten denken und sich überlegen, was bedeutet denn ein Handeln jetzt für mich in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren und danach ihre Entscheidungen ausrichten. Das heißt, es durchaus auch durchsetzen, im Moment weniger Haushaltseinkommen zu haben mit, und das ist jetzt ein Zitat von vielen Untersuchungen, erstens wollen wir ja eine Partnerschaft haben, wo wir uns auch noch in 10 Jahren auf Augenhöhe bewegen. Und das haben wir nicht, wenn wir jetzt rausgehen und dann einen Job annehmen, irgendwann, der weit unter unserem Qualifikationsniveau liegt. Und zweitens, dass Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit von Ehescheidungen ist hoch. Oder dass sonst irgendwas passiert, der Wechselfälle des Lebens, um Herrn Zacher zu zitieren.
In der DDR sind die Hälfte der Kinder alleinerziehend aufgewachsen, habe ich gerade wieder mal gelesen.
Also das, Sie haben natürlich auch die Erfahrung, das schadet Kindern gar nichts. Mhm. Während man im Westen immer noch denkt, ja, also das ist ganz schädlich für die Kinder. Und das ja auch zu jetzt neueren Ergebnissen führt, die erstmals für die USA berichtet worden sind, dass obgleich ja die Fertilitätsrate enorm sinkt, die Zeit, die aufgewendet wird zwischen meiner Generation, also sagen wir mal die Zeit, die ich für meinen Sohn aufgewendet habe, das ist jetzt nicht der Durchschnitt. Ich bin da jetzt kein gutes Beispiel, weil ich das Geld hatte und tatsächlich auch Hilfe einkaufen konnte. Mhm. Aber diejenigen, die so 50, 60 geboren wurden, die haben im Schnitt so 50, 60 Minuten für Kinder aufgebracht. Und mittlerweile ist das bei 179 Minuten. Also mit den Generationen hat sich die Zeit für Kinder extremst erhöht, weil wir parallel zu dem Recht auf eine Kinderbetreuung, Kindertagesbetreuung auch unter Dreijährige und so einer zögerlichen Einführung jetzt auch von längeren Schulzeiten das wieder konterkariert haben, indem wir mehr Zeit für die Kinder aufwenden, also die dann da mittags hier und dort und dahin fahren und viel, viel mehr Aufsicht und man könnte es negativ sagen, so dieses Helikopter-Dasein ja aufgewendet haben, wo ich schon meine Zweifel habe, ob das den Kindern eigentlich gut tut, weil ich also mit Händen und Klauen verteidigen würde, die unbeaufsichtigte Zeit, die ich hatte, wo ich einfach da durch den Wald streifen konnte oder auch mal ein paar Stunden zu spät kommen konnte, auch ohne Handy. Ja. Also das war
kommt
für mich...
Kommt nach Hause, wenn es dunkel ist?
Das war das bei euch? So irgendwas, ja. Genau. Und das war halt nach Jahreszeiten unterschiedlich. Und das war super. Da konnte man sich entwickeln. Also ich hast ja anmoderiert, ich komme gerade aus dem Vatikan. Das war für mich, ich musste da über Demokratie lernen. Demokratie entlernen sprechen.
Ja.
Und ich glaube, dass ich das meiste an so diesem demokratischen Verständnis, an Konfliktlösungen und an Akzeptanz anderer in dieser unbeobachteten Zeit gelernt habe und nicht direkt jetzt von der Elternvermittlung das auch, aber weniger so, dass ich das als disruptiv empfunden habe.
Das lernt man ja beim Tun. Also meine Kinder haben übrigens als in einem Wahlkampf haben sie gesagt, sie möchten jetzt ein Gespräch mit mir führen und wir haben uns an den Küchentisch gesetzt. Ich dachte, oh Gott, was wollen die Kinder jetzt von mir? Wir waren so 10, 12. Ja, Mama, wir wollten fragen, was ist denn, wenn du nicht nochmal in den Bundestag kommst? Weil sie irgendwie gemerkt haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dann habe ich gesagt, ach ja, dann mache ich was anderes und der Papa hat ja eine Arbeit und wir kommen schon klar und so. Und dann haben sie sich ganz tiefgründig angeguckt und gesagt, Mama, wir wollten wissen, kann es sein, dass du uns dann jeden Tag von der Schule abholst, wie die Mama von dem und dem? Und dann habe ich gesagt, na, da könnt ihr euch ganz sicher sein, das werde ich nicht machen, weil das würde ich gar nicht schaffen und würdet ihr das wollen? Sagen, nee, wenn du das nicht machst, ist ja alles gut. Die Vorstellung, dass ich jeden Tag dastehe am Zaun und sage, wir gehen jetzt zusammen da und dahin,
genau.
Was ihnen die Freiheit in vielerlei Hinsicht genommen hätte, weil sie auch in einer anderen Stadt in der Schule waren oder jeden Tag mit dem Zug hingefahren sind und das irgendwie diese Selbstständigkeit total gut fanden, also auch schon, das war ja noch gerade noch so Grundschulalter, genau, erzähle ich auch immer gerne, weil bei den, auch bei Kolleginnen, die viele von uns kleine Kinder haben und sich immer fragen, tut das alles den Kindern gut? Und ich sage, ja, das tut ihnen gut, wenn du da bist, wenn es drauf ankommt. Und das schaffen wir ja auch immer als irgendwie sehr beschäftigte Frauen, dass wir dann irgendwie rechtzeitig da sind, wenn das Theaterstück oder keine Ahnung was. Ich hatte einen Kollegen in der CDU, Hermann Gröhe.
Ach, den kenne ich natürlich.
Den kennst du natürlich auch. Der war mal Gesundheitsminister und der hatte 5 Kinder und der war immer, also wir haben nie zusammen regiert, sondern der war immer das Gegenpart so. Und es gab ja Zeiten Rot-Grün, das weißt du auch noch, war eine sehr knappe Mehrheit im Bundestag, also musste man zur Abstimmung da sein. Und wenn wirklich was Wichtiges war, dann habe ich mit Hermann Gröhe eine Verabredung gehabt und gesagt, okay, ich gehe auch nicht zur Abstimmung, Katrin, sag mir Bescheid, wenn sowas ist. Ich verstehe das total, beide Protestanten auch, daher hatten wir so eine Verbindung. Und das haben wir ein paar Jahre so gemacht und das hat meinen Kindern beschert, dass ich dann eben mit heißem Reifen nicht, weil es war meistens der Zug oder sowas, gekommen bin, wenn es drauf ankam und die das auch wussten. Aber dass ich manchmal auch gesagt habe, ja, ich verstehe, ihr wollt jetzt, dass wir Kuchen backen und für die Klasse und das mache ich manchmal auch nachts noch oder sowas, aber ich mache nicht alles, was ihr erwartet von den Müttern, die irgendwie da sind und zu Hause sind. Die sind in Weimar zur Schule gegangen, da gab es so einen West-Ost-Transfer, da waren viele Leute gekommen, also viele Männer, muss man sagen, die in Ostdeutschland Karriere gemacht haben. Und die brachten die Familie natürlich mit und häufig Frauen, die das total selbstverständlich fanden, dass sie die Kinder zu Hause betreuen und am Schultor standen. Also insofern, die sind auch ganz gut geraten, die Kinder, und bringen ihren Kindern auch bei.
Ich finde das schon interessant, weil da gehören ja zwei dazu. Also es gehören die Kinder dazu und es gehören die Mütter dazu. Und ich habe ja auch Kolleginnen, höchst geschätzte Kolleginnen, die dann doch manchmal denken, jetzt tun sie den Kindern Gefallen. Also es ist sehr selten, die haben ja keine Zeit, jetzt die Kinder da von der Schule abzuholen. Also die Kinder sind das ja gewöhnt, nach Hause zu kommen. Aber trotzdem ist in uns westdeutschen Müttern dann so, ach, die freuen sich dann bestimmt ganz arg, wenn wir die abholen. Und dann eine Freundin von mir, eine Kollegin von mir sagte, also Jutta, meine Tochter sagte mir, also bitte nicht in Sichtweite, das ist ja so peinlich, so peinlich.
Keine Küsse.
Und das hat sie, wirklich bewegt, ja, dass so etwas, was sie als, ja, als ein Geschenk, also als, dass das dann abgelehnt wurde mit diesem Hinweis, so peinlich. Ja. Und ich glaube, das ist schon wichtig, diese beiden Seiten zu sehen. Und ich glaube, du hättest es überhaupt nicht als peinlich also du hättest es nicht, das wäre nicht so, wenn deine Kinder gesagt hätten, das ist peinlich, das wäre dir gar nicht passiert.
Wäre mir wahrscheinlich nicht passiert, genau. Also es gab auch Sachen, die peinlich waren, Küssen am Zug beim Ab und so, weil es gibt ja so ein Alter, wo eigentlich alles peinlich ist. Aber Jutta, du hast einen krassen Umbruch in deinem Leben scheinbar gehabt. Also der Eindruck, dass du im Ruhestand bist, ist mir nicht so, mir ist das nicht so aufgefallen, aber trotzdem hast du darüber schon gesprochen. Du bist seit 2024 nicht mehr Präsidentin und machst trotzdem alles mögliche andere. War das ein Übergang, der dir schwer gefallen ist?
Nein, musstest überhaupt
du das
nicht.
Planen?
Das WCB hast du 17 Jahre geleitet. Ja. Nein, also um Himmels Willen. Ich hatte da drei Evaluationen. Also es war dann immer die Frage, man kommt ja da irgendwo schlecht raus. Ich habe ja auch immer für Berlin ganz viel gemacht und war besessen davon, das WCB so in die Stadt reinzubringen, nach Deutsch. Also so ein bisschen so die, ja, das ist ja sehr so ein Edepetete-Bau. Also da
und das war trotzdem ganz viel Trubel, den du veranstaltet hast.
Ja, dann hat man aber die Philharmonie und die komische Oper und den Bulessaal. Das war mir ganz, ganz wichtig, gerade jetzt für die Sozialwissenschaften, diese Übersetzung da zu machen. Aber auf der anderen Seite war natürlich die ganze Administration und dieses regelmäßige dann Berufen und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch seine Zeit. Also beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung würde ich sagen, das war zu kurz. Da wäre ich sehr, sehr gerne länger geblieben, wenn sich das irgendwie mit meiner Professur in München hätte richten lassen. Das war das Problem, dass ich davon überzeugt war, und das war auch richtig die Überzeugung, dass ich ohne eine starke Universität so eine Einrichtung, die eine Ressortforschungseinrichtung war, gar nicht leiten kann. Auch weil man ja oft dann wissenschaftliche Ergebnisse hatte, die nicht so in die Politik der Bundesagentur passten. Mein Chef war ja damals Herr Müntefering und später Herr Scholz eine kurze Zeit. Das hätte ich gerne weitergemacht. In München war ich 10 Jahre, das war genau richtig, da rauszugehen. Ich glaube, am WZB war ich ein bisschen zu lange und insofern war das für mich ja eigentlich nur eine Koinzidenz mit dem Alter. Ich wäre auch sonst nicht mehr angetreten als weitere Präsidentin, auch wenn ich jetzt 10 Jahre jünger gewesen wäre. Das war ein guter Abschluss und naja, dass dann der Wissenschaftsrat und der Ethikrat kamen und ich jetzt in Niedersachsen die wissenschaftliche Kommission, das sind immerhin 9 Leute, das ist viel, weil man es ja mit der VW-Stiftung, dann mit Herrn Moors, der Wissenschaftsminister ist, und Herrn Dies. Also das ist schon eine große Arbeit, wo man auch viel Luft nach oben hat, viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und dann diese ganzen Gremien, also mein Mann sagt immer, ich habe jetzt mehr zu tun als zu Zeiten des WZB. Aber es ist, glaube ich, und das ist ein Unterschied in unserer Wahrnehmung, glaube ich, erst so seit einem halben Jahr ungefähr der Fall, dass ich mich nicht mehr entschuldigen muss.
Entschuldigen muss wofür?
Dass ich noch erwerbstätig bin. Also, dass ich mich, ja, weil in Deutschland ist es ja so, wir leben ja so altersgradiert, ja. Und wenn man dann, also das Erste war ja, dass mein Vertrag am WZB bis 67 geht, aber die Professuren in Berlin, die laufen ja nur bis 65, also bekam ich eigentlich so dieses Dankeschreiben der Humboldt-Universität mit 65, vielen Dank für Ihre langjährige Arbeit und so etwas, das war ja ganz nett. Aber hat mich gleichermaßen verblüfft, weil ja die Verträge des WZB
hatte und keiner der
HU irgendwo aufeinander abgestimmt sind. Und dann brauchte ich so eine Genehmigung, dass ich besonders wichtig bin. Das war mir ganz unangenehm, dass ich überhaupt länger noch länger. Ja, also ich brauchte ja die universitäre Verbindung. Das wurde dann genehmigt und dann kam eine ganz große Überraschung. Insofern auf einmal mehr Gehalt auf meinem Konto war. Und ich dachte, also seit wann gab es denn jetzt solche Tariferhöhungen für Beamte?
Ja.
Und dann rief ich dort an, ordentlich wie ich bin, und sagte, da ist irgendwie jetzt ein Buchungsfehler passiert. Also es waren schon, das war über 1.000 Euro netto.
Ja. Mehr?
Mehr.
Ja, und es war richtig?
Ja, das war der Dank, dass ich keine Pension beziehe.
Okay.
Das ist interessant. Ja. Natürlich kann man das so
Was
rechnen.
Was ist das strukturell?
Naja, das kann man ja schon so rechnen. Ja. Also wenn ich jetzt mit 65 in Pension gegangen wäre, wäre angelaufen, dann zum 1.9.24, nein, zum 1.9.22. Und das macht ja schon sehr viel Geld aus, was ich dem Staat nicht koste.
Ja.
Und davor bekam ich dann dieses Stück Benefit. Das wurde dann nachher ein bisschen nach unten wegen Steuern und so etwas. Ja. Aber das zeigt, wie stark wir ja in diesen Schemata sind. Mhm. Und das ist neben dieser Kinderfrage das Zweite, was ich halt so überhaupt gar nicht gewohnt bin, dass man mit, man ist jetzt da nicht mehr Präsidentin, aber ich habe ja noch das Zimmer, das WZB ist da sehr großzügig und habe auch noch studentische Mitarbeiterinnen, was wir den Emeriti im Allgemeinen auch geben. Aber es ist ja nicht so wie in den USA, dass das da eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ja, also auch immer wenn ich in den USA bin, sind älter als ich. Also die sind da selbstverständlich noch auch lehrend unterwegs. Jetzt bekam ich, hatte ja eine Honorarprofessur an der Freien Universität. Das war auch ein sehr netter Brief, der jetzt mit 67 geschickt wurde, wo auch, also auch noch handschriftlich von dem Präsidenten Herrn Ziegler, das hat mich ja sehr gefreut, sehr nett.
Hast du auch nochmal einen Dank
bekommen? Ja, einen Dank bekommen mit dem Hinweis, dass jetzt also die Honorarprofessur entfällt, aber ich dürfte mich ja weiterhin als Professorin benennen. Jetzt ist eine Honorarprofessur ja gar nicht mit Geld verbunden, sondern eher mit der Pflicht, 2 Stunden zu lehren. Und wenn man das ernst nimmt, wird einem dann die Ehre entzogen, ja, also Honoris. Ja. Aber das eigentlich Wichtigere, das Professorin, das wird einem gelassen. Das fand ich schon irgendwie.
Also wir sagen weiterhin so, Frau Professor Dr. Jutta Almendinger.
Ja, also das ist ja in der Humboldt sowieso so, bei der Honorarprofessur fand ich diese Schleife, fand ich schon nett, also dieses, dass man das Honorar verliert.
Ja, warum ist das so in Deutschland, dass wir so auf Kante sind immer, also ganz oder gar nicht und dann musst du dich erklären
also
und entschuldigen.
Wir haben diese ordentlichen Übergänge von der Schule in die Ausbildung und dann hat man diese eine Ausbildung, die macht man auch am Stück. auch das hat mich ja geprägt, weil ich bekam viele Dinge, die ich in meinem Diplom gemacht habe, gar nicht anerkannt, in Madison nicht und in Harvard auch nicht und musste das nachmachen. Und als ich dorthin aufgebrochen bin, dachte ich, bin ich bestimmt bei weitem die Älteste. Mhm. Das war aber so gar nicht. Mhm. Ich war da die Zweitjüngste, weil die anderen zwischen dem Master und dem Bachelor schon teilweise jahrelang erwerbstätig waren, schon Familien dann gegründet und schon 10-jährige Kinder hatten. Mhm. Das fand ich sehr, also das war für mich wirklich prägend, dieses, nach dem Bachelor dann in die Erwerbstätigkeit, dann wieder zurück und dann einen Master und einen Doktortitel zu machen. Oder es war für mich auch prägend, ich habe ja dann ein Jahr an der Harvard Business School unterrichtet, dass da Personen, Professoren waren, ordentliche Professoren, die vorher lange in der Politik waren oder in der Wirtschaft. Und das ist da auch zwischen den Sektoren hin und her geht. Das war für mich toll als Studentin und dann später auch als Lehrende dort. Hier hat man das nicht. Hier hat man diese eine Ausbildung. Ich habe in Berlin jetzt einen Altersdurchschnitt am Schluss gehabt mit 24. In München damals war er bei 27, weil in München wir offen waren für ein Seniorenstudium. Mhm. Das Seniorenstudium damals hat aber ab 50 begonnen.
Ja.
Also man war eigentlich weiter da, wo wir hin müssen, wo viele Länder sind, die ja tatsächlich ihre Erwerbsarbeitenden zurückholen, um sie fit zu machen für gänzlich neue Arbeitsmärkte und neue Qualifikationsanforderungen, während wir ja die Leute laufen lassen und dann eher noch mit diesem Frühruhestand, wenn man sich die Zahlen anschaut, arbeiten ja sehr wenige immer noch bis 67.
Darüber würde ich gerne einmal noch mit dir sprechen, weil das ist ja ein Riesenproblem. Also du wirst jetzt überall gefragt und bist auch...
Es hat jetzt aufgehört. Ich glaube, jetzt haben sich die Leute dran gewöhnt. Aber ich wurde anderthalb Jahre wirklich, zur Rede gestellt. Ich musste mich verteidigen. Interessanterweise, heute früh habe ich jetzt gerade wieder ein kurzes Telefonat mit der Akademie gehabt. Und das sollte ich jetzt so ein Jahresthema da übernehmen. Dann sage ich, es passt überhaupt nicht in meinen Terminkalender. Also das muss ich mir jetzt wirklich überlegen, nicht, dass ich
was
das alles...
Was machst du und was machst du nicht?
Jetzt Achtung, jetzt kommt die Pointe. Und die Dame, mit der ich sprach, die sagte mir dann, das macht mir ja Hoffnung, dass wenn ich in 2 Jahren in Rente gehe, dass ich dann weiter erwerbstätig sein darf.
Mhm. Ja? Ja gut,
das wichtiger Punkt. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Das habe ich jetzt, das höre ich jetzt vermehrt. Und zwar nicht, ich glaube keiner weiß, dass diese Dame, die das zu mir sagte, irgendwie eine niedrige Rente bezieht. In keiner dafür hat sie viel zu eine hohe Position, sondern dieses weiter erwerbstätig sein wollen und dann den Eindruck zu haben, man wird da auf andere Gleise geschoben und darf das entgegen dem eigenen Willen nicht.
Das ist ja genau der Punkt, über den ich gerne mal mit dir sprechen möchte, weil wir haben ja diesen Abbruch häufig, ne? Wir haben eine riesige Diskussion über Renteneintrittsalter und natürlich gibt es Jobs, wo man sagen muss, da ist man auch mit 62 schon erschöpft und so weiter. Das ist gar nicht die Frage, da sind wir beide uns, glaube ich, total einig. Auf der anderen Seite haben wir diese Abbrüche natürlich auch bei vielen, die Arbeiten gemacht haben, die sagen, ich bin fit, ich würde gerne und die natürlich auch total viel beitragen können zu dem, was wir gesellschaftlich brauchen. Jetzt bist du eine Person des öffentlichen Lebens und auch so bekannt und das hatten wir ja vorhin, dass du so als solche da berufen.
Dass ich so gelabelt werde,
aber du bist jemand, die hat man im Kopf, von der weiß man, die hat was beizutragen und die fragen dich. Aber es gibt natürlich viele andere, die dann da sitzen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Und das ist für mich eine zentrale Frage. Hat einerseits mit Politik zu tun, also wie gehen wir mit Rente und Ruhestand und so weiter um? Und es hat andererseits natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir als Gesellschaft immer sagen, da ist jetzt der Cut und dann mach dir bitte Gedanken, was du machst und es gibt bestimmt ein Ehrenamt für dich. Und für mich ist die Frage, gibt es nicht eine andere, viel sinnvollere Lösung? Also dein Beispiel ist sicherlich eine Ausnahme, das muss man sagen. Und die Kollegin, die...
Ich möchte das auch nicht verallgemeinern. Ich möchte nur sagen, dass ich...
Es muss gehen,
auch
es muss möglich sein.
Das kann ich nicht verallgemeinern. Ich kann jetzt nur sagen, weil du mich nach diesen Jahren jetzt gefragt hast, es sind 2 Jahre, dass ich hier schon im Moment viel häufiger höre. Mhm. Ach, glücklicherweise habe ich auch noch eine Beschäftigung oder ja. hoffentlich werde ich eine Beschäftigung mhm. haben. Das aber immer so als, so rechtfertigend und dann auch noch rüberkommt, also mhm. so erbittend, erbetend mhm. und nicht als eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und dass das auf einer anderen Ebene ja sehr große, wir haben jetzt im Wissenschaftsrat gerade verabschiedet, so eine präventive Gesundheitspolitik und überhaupt viel mehr auf Prävention zu gehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese Generationenscheidungen werden jetzt häufiger, weil die Leute das ja gar nicht gewöhnt sind, dann zu Hause zu sitzen. Einsamkeitsgefühle werden größer, Depressionen werden größer, Krankheiten werden wahrscheinlicher. Mhm. Also es tut Menschen nicht gut. Ja. Auch der Zugang zum Ehrenamt ist jetzt nicht so selbstverständlich für viele. Es ist ja auch da nicht ein Abholen oder ein Begrüßen. Ach, das wäre doch toll. Ja. Das ist ganz.
Ich habe gerade gelernt, man kriegt mit 70 so Briefe von der Stadt. Können wir Ihnen helfen? Und dann ist jemand, der ist 70, der ist total fit.
Habe ich nicht gekriegt. Ich kriege immer noch meine Mammographiebriefe, die ich immer zitiere, weil ich sage, da ist man wirklich präventiv tätig. Mhm. Die bekomme ich ab dem Alter von 50. Ja. Aber wir bekommen ja nicht ab dem Alter von 45, 50 so etwas wie, ich komme jetzt gleich wieder auf den Ruhestand, aber das wäre jetzt beispielsweise in Singapur so, was ich jetzt im Allgemeinen nicht vergleichen möchte, aber da ist es ein gutes Beispiel. Kommen Sie doch bitte, um so einen Digitalitätscheck zu machen. Und einen Check müssten wir vielleicht etwas machen, dass Sie noch 20 Jahre erwerbstätig sein können. Ja, also diese Art von Vorsorge machen wir nicht. Mhm. Und wenn man diese Briefe von der Stadt bekommt, ist das toll. Ich werde jetzt 70, dann werde ich mal sehen, ob ich diesen Brief bekomme.
Wir werden darüber sprechen, ob du den bekommst, ob sie was für dich tun können. Aber eigentlich ist das der Gedanke, mit 70 brauchst du Hilfe. Aber eigentlich gibst du Hilfe. Eigentlich kannst du Sachen machen, die total spannend sind.
Total. Und mein ganzes Umfeld, ich weiß, dass ich mein Umfeld jetzt nicht so verallgemeinern kann, aber die ringen alle um Erwerbsarbeit und oder zumindest um Arbeit.
Es geht nicht um Geld verdienen in erster Linie.
Es geht bei vielen vielleicht auch darum, Geld zu verdienen. Mhm. Ja, also ich rede ja hier aus einer sehr privilegierten Position heraus. Aber auch da wird es schwer gemacht. Und es ist eigentlich etwas, was der Gesellschaft so zugutekommen könnte. Mhm. Und so würde ich sagen, geht es zu Lasten der Gesellschaft, auch aufgrund dieser dann sich erhöhenden Krankheitskosten, die mit dieser Generation dann, die sich finden muss und da auch gar keine Hilfe bekommt, um sich zu finden. Ja. Und es führt natürlich auch dazu, dass man, also mein Sohn sagt immer, also Mama, kannst du mir nicht jetzt ein bisschen noch mehr Geld geben, dass ich da jetzt eine längere Reise mache? Hm. Und klug wie er ist, sagt er dann, na ja, wenn ich dann sage, also come on, ja, also jetzt hast du gerade mal, der ist Arzt, drei Jahre gearbeitet, also. Dann sagt er, na ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann kann ich dir das ja noch erzählen. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich erst im Rentenalter dann Zeit habe zu reisen. Ja. Ja, also das ist ja damit auch verbunden, dass diese Rentnerinnen und Rentner dann diese Pläne nach hinten verlegen und ein vollständig überladenes Leben führen in der Mitte des Lebens mit, wir sprachen gerade darüber, Kinder und Vollzeiterwerbstätigkeit, auch in aversen Situationen. Es ist absurd und es ist immer noch sozusagen eine Negation dessen, dass wir ja sehr viele Jahre in guter Gesundheit gewonnen haben und uns da nicht dran adaptieren und diese ganzen Verlängerungen immer so negativ konnotiert werden. Also es ist immer negativ. Ja. Und das, glaube ich, hat natürlich auch die Ursache darin, dass wir alle über ein Leisten kehren. Natürlich bin ich bei der Müllabfuhr, also bei der Stadtreinigung im Aufsichtsrat.
Natürlich. Da arbeiten jetzt mehr Frauen hoffentlich. Das, als du angefangen hast, waren es kaum welche.
Also über 5% oder 6% sehen wir nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Natürlich, so wie du auch sagtest, da müsste man früher rein. Und es gibt ja auch im Deutschen gar kein Wort. Ich muss da mein altes Bundesagenturwort der Umschulung nutzen. Das auch negativ belegt, dass man noch mal zurück in die Ausbildung geht. Das das würdest du in den USA, wäre das cool, dass ich das nochmal mache.
Ja, also eigentlich selbstverständlich.
Nicht lebenslang lernen, sondern nochmal was anderes lernen. Das ist dort cool, aber auch das ist bei uns mit so Versagensangst besetzt. Und also dieses Aufbrechen von Lebensläufen, das ist etwas, mein neues Buch geht darüber, das müssen wir wirklich neu ansetzen.
Sehr gut. Vielen Dank, liebe Jutta, das ist super spannend. Wir haben eigentlich gar nicht über das geredet, worüber ich eigentlich reden wollte. Oh. Aber ich habe total viel Neues gelernt über die Frage, wie flexibel eigentlich Gesellschaften sind und sein sollten. Und bei Deutschland würde ich sagen, ist vor allen Dingen sein sollten in vielerlei Hinsicht total wichtig. Und dass wir ein krasses Potenzial haben eigentlich von Menschen. Ne? Wir reden immer darüber.
Ja, wir haben ein super Potenzial und wir sind so in diesen Negativspiralen und sagen eigentlich, dass die Schönheit des Lebens und von so einer positiven Lebenserwartung alles beschwerlich ist.
Wir haben noch nicht über den Vatikan gesprochen, das machen wir beim nächsten Mal, weil Jutta Almdinger ihn von innen kennt, ich auch ein bisschen aus anderen Gründen. Ich habe hier ein Glas, da sind Fragen drin, Fragen zur Einheit und du ziehst bitte zwei. Und,
ich habe schon zwei, die waren innen.
Das ist eine, genau.
Das sind aber lange Fragen.
Es sind, glaube ich, vor allem lange Zettel. Die Fragen sind vielleicht gar nicht so.
Lange Zettel.
Genau.
Also, welches Vorurteil über West- und Ostdeutschland fällt dir als erstes ein? Und wie bescheuert ist dies auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen, alle Ostdeutschen wählen AfD und bescheuert ist das bis 10, weil es eine self-fulfilling prophecy ist.
Vielen Dank, das ist, danke für die Antwort. Und genau, geht mir ganz
auf einer Skala von 1 bis 10, wie vereint ist Deutschland für dich? Da würde ich sagen, es ist 5 vereint, aber das liegt auch daran, dass wir mit Diversität schlicht leben können, sodass schon die Begrifflichkeit des Vereinten meines Erachtens nicht zutreffend ist.
Vielen Dank. Und meine letzte Frage an dich ist, was macht dir Hoffnung? Wir haben so viel über Negativ und Defizit gesprochen.
Ja, aber ich sagte ja immer, dass da so viel Luft nach oben ist. Ja. Also warum müssen wir so lange oder so kurz arbeiten und können das nicht nach unserer Gesundheit machen und können das nicht nach unseren Jobs machen? Warum müssen wir in diesen Schubladen denken, was eine gute Mutter, was ein gutes Kind ist? Und all das, was wir jetzt, ich wollte gar nicht negativ sein, so unterausschöpfen, das zeigt doch gleichermaßen, was man jetzt in diesen Bereichen auch alles Gutes tun kann.
Liebe Jutta Almdinger, ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.